Der lebt was in den Wäldern, was kaum erforscht ist, worüber wir so wenig wissen, aber es ist eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem. Wenn ihr die Feldzeichnung euch mal anguckt, die soll so ein bisschen an Wolken oder Nebel erinnern. Deswegen heißt er eben Nebelparder oder auf Englisch Clouded Leopard. Eine relativ kleine Katze, die ist so kniehoch und hat einen ganz langen Schwanz, weil und große Tatzen, weil die ganz viel klettern.
Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge und ein neuer Gast in diesem Monat, nachdem wir jetzt 3 Wochen Darius hier hatten. Heute ist Hanna Emde zu Gast und wenn euch der Name gerade vielleicht nichts sagt, dann heißt das, dass ihr kein lineares Fernsehen schaut. Wenn euch der Name was sagt, dann ist das sehr gut, denn Hanna Emde ist Terra X Moderatorin und noch viel, viel mehr. Sie ist Tierärztin, Naturschützerin und macht ganz viele tolle Dinge. Ich schaue kein lineares Fernsehen, deswegen hat mir der Name erstmal nichts gesagt. Aber nachdem ich dieses wundervolle Buch von ihr verschlungen habe, wirklich in kürzester Zeit durchgelesen habe und mich dabei ehrlicherweise auch das ein oder andere Mal ertappt habe, habe ich mich sehr auf das Gespräch mit ihr gefreut. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gespräch geworden, finde ich. Selbstlob stinkt, deswegen dürft ihr das gerne entscheiden und mir dann gerne Feedback dazu geben. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Kurz zu Hanna. Hanna ist Tierärztin, wie gesagt, Naturschützerin und seit Anfang des Jahres, soweit ich weiß, Terra X Moderatorin. Und Terra X ist ja ein sehr, sehr geiles Format. Also ich habe es ja früher auch sehr gerne geschaut. Und ihr Buch lautet oder heißt Nachtschicht mit Aras. Und in diesem erzählt sie von den verschiedenen Stationen auf unserer Welt, auf dem Weg zur Tierärztin und Naturschützerin. Und Stationen im tiefen Dschungel von Borneo. Wir sind wieder auf Borneo, waren wir schon ein paar Mal hier im Podcast in den letzten Monaten. Ihrem Aufenthalt auf Madagaskar bei den Lemuren und bis hin zu ihrer Costa Rica-Zeit. Und natürlich viele Stationen dazwischen. Und dabei gibt es immer wieder wahnsinnig interessante Impulse, die zum Nachdenken bringen. Und einen krassen Impuls habe ich tatsächlich beim Lesen des Buches mitgenommen. Das erfährst du in dieser Folge, wie ich habe mich wirklich richtig ertappt gefühlt. Und es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ja, war einfach interessant. Ihr Buch ist im Piper Verlag erschienen und ich habe es in den Shownotes verlinkt. Also gerne, falls es euch interessiert, im Nachhinein in den Shownotes findet ihr den Link dazu. Und wenn dich der Naturschutz interessiert und du gerne Tiere der afrikanischen Savanne in echt sehen würdest, dann kann ich dir unsere Off-the-Path-Gruppenreise im Dezember über Silvester empfehlen. Denn da haben wir noch einen Platz frei für eine Frau. Und es ist eine grandiose Reise, wo du Naturschutz live erlebst. Denn wir machen da unter anderem auch Conservation Work. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel ein Wasserloch wieder ausgegraben, nachdem es viele Wochen trocken war. Und es war einfach gigantisch. Es war einfach so toll zu sehen, wie in den Stunden und Tagen, nachdem wir es ausgegraben haben, die Tiere wieder zurückgekommen sind und wie sehr sie sich gefreut haben. Conservation Work ist also ein wichtiger Teil auch unserer Reisen. Das machen wir im Dezember. Es gibt 2 Reisen über Silvester und die erste Januarwoche. Schau gerne vorbei. Insgesamt, glaube ich, haben wir noch 3 Plätze frei. In der einen Woche haben wir 2 Plätze und in der anderen Woche haben wir 1 Platz. Und dieser eine Platz ist für eine Frau, weil die Zelte sich geteilt werden. Ich habe das ja schon sehr, sehr oft hier im Podcast gesagt. Ich erwähne es immer wieder, unsere Reisen. Wir haben im Januar auch nochmal, Ende Januar haben wir Finnland. Es sind grandiose Reisen. Unsere Teilnehmer, wir haben durch die Bank eine 5,0 Bewertung. Immer für jede Reise. Es gibt nichts zu kritisieren. Die Teilnehmer lieben es. Viele buchen ein zweites Mal. Und ich weiß, dass unsere Reisen teuer sind. Das muss mir niemand sagen. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Reisen ist generell teuer. Und dann Botswana ist das teuerste, was wir anbieten. Mit weit über 4.000 Euro für eine Woche und ich glaube 6.500 Euro für zwei Wochen. Aber wir geben halt einfach extrem viel ab an das Land. Und es ist einfach so, wie es ist. Da will ich mich gar nicht für in Schutz nehmen. Was ich aber möchte, ist, dass ihr euch alles anschaut und dass drei von euch mitkommen, denn ihr werdet es nicht bereuen. Es ist grandios. Auf offthepath.com/Gruppenreisen, da findet ihr alles dazu. Und jetzt habe ich eigentlich viel zu viel über mich geredet. Ich habe aber auch viel über Hannah geredet und ich finde, dass das Gespräch jetzt eigentlich starten könnte und wünsche ganz viel Spaß dabei. Wunderschönen guten Morgen, liebe Hannah.
Einen schönen guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir es schaffen. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, denn wir hatten ein sehr, sehr gutes Vorgespräch. Und ich habe dein spannendes Buch gelesen. Für alle, die zuschauen, die sehen jetzt das Cover. Nachtschicht mit Aras. Das ist dein neues Buch. Das ist dein zweites Buch, ne?
Es ist eine überarbeitete Ausgabe des alten, weil einfach seitdem so viel passiert ist und ich einfach noch ein paar Kapitel darüber schreiben musste.
Ja, du hast viel erlebt. Du hast ein spannendes Leben bereits gelebt mit unglaublich vielen Erlebnissen. Wir haben ja viele Gemeinsamkeiten, ne? Naturschutz ist zum Beispiel einer Tiere. Radfahren auch.
Mhm, auf jeden Fall.
Wir sprechen vielleicht erstmal über die Tiere und wenn wir noch Zeit haben, übers Radfahren.
Sehr gerne.
Du kommst aus Bonn, am Rhein, am wunderschönen Rhein. Und dein Lebensinhalt findet allerdings nicht dort statt, den hast du woanders gefunden, ne? Wie bist du zu den Aras, zu den Nasenaffen, zu den Bullenhaien, zu den, was noch, Tukan gekommen? Also diese vielen, vielen Tiere, die dein Leben so gefüllt haben. Nebelpader, ein wichtiges Tier in deinem
absolutes
Leben.
Absolutes Lieblingstier.
Ja, wie bist du aus dem doch beschaulichen Bonn am Rhein dazu gekommen? Wie ist das dein Lebensinhalt geworden?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil das gar nicht irgendwie immer mein Lebensziel war oder so, sondern ich bin hier beschaulich am Rhein groß geworden, war schon als Kind viel reisen, aber eben hier in Europa, ne? Also wir waren viel mit der Familie in Skandinavien, mit dem Bulli unterwegs, Zelten und diese ganz fernen tropischen Länder hatte ich gar nicht immer so auf dem Schirm. Tierärztin wollte ich tatsächlich schon immer werden. Also ich war schon immer ein absoluter Tierfan und war mit unserem Dackel beim Tierarzt oder mal mit dem Hamster und wollte da auch sofort mein Praktikum machen. Aber da dachte ich halt, das sind irgendwie Hunde, Katzen, vielleicht mein Pferd oder so. Und erst, ich glaube, das fing dann an im Abitur und so, da war ich schon, da habe ich mein Praktikum im Zoo gemacht, mit der Zootierärztin. Das war dann schon mal ein bisschen wildere Tiere, aber ich kannte so diese Welten dahinter gar nicht. Und habe dann nach dem Abitur einen Freiwilligendienst auf den Philippinen gemacht. Für 12 Monate war ich als Freiwillige da, das erste Mal in den Tropen, das erste Mal echten Regenwald erleben und Korallenriffe, da schnorcheln gehen und Vulkane sehen. Also das hat mich komplett umgehauen, was es da für eine Natur gibt. Und gleichzeitig habe ich dort aber auch schon die Zerstörung kennengelernt. Also Wälder wurden dort abgeholzt für Zuckerrohr, für Palmölanbau und Dynamitfischerei hat die Korallenriffe und die Küsten zerstört. Und das war für mich damals total prägend. Also auf der einen Seite diese Schönheit, diese Vielfalt kennenzulernen und auf der anderen Seite aber auch den Ausmaß, wie der Mensch dort eingreift. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da habe ich so den Entschluss gefasst, okay, dagegen will ich angehen, dem will ich mein Leben widmen. Also dem Erhalt dieser Schönheit der Natur und der Tiere. Und so habe ich dann mein Tiermedizinstudium auch ausgerichtet. Also klar geht's da vor allem um Rinder, Pferde, Nutztiere, Hund, Katze. Aber ich habe mir immer die wilden Orte auch ausgesucht, wo wir die Wildtiere im Zusammenhang mit ihrem Lebensraum untersuchen und schützen wollen. Und so kam es, dass ich dann wirklich in meinem Studium, ich habe in Hannover studiert, jede Semesterferien auf irgendeiner anderen Forschungsstation irgendwo auf der Welt war. Von Madagaskar, Guatemala bis Borneo und sonst wo. Ja, und jetzt bin ich da, wo ich heute bin.
Ja, das ist schon Wahnsinn, weil ich meine, das Tiermedizinstudium in Hannover, mein Onkel ist Tierarzt, ich weiß so ungefähr, ich habe ein bisschen mit dem so gearbeitet, du hast halt Kleintier, du hast Equi und so viel Platz für Aras und für Elefanten und für Nebelparder ist da jetzt eigentlich nicht. Man muss schon sich selbst darum kümmern, dass man sich darauf spezialisieren kann, ne? Und entsprechend hast du wirklich so jede freie Minute, wenn ich das so richtig gelesen habe und verstanden habe, genutzt, um auf der ganzen Welt verschiedene Stationen zu finden, obwohl du dich hauptsächlich auf die Tropen spezialisiert hast.
Ja, genau.
War das bewusst oder unbewusst?
Das war tatsächlich unbewusst. Das war sowieso schwierig, als deutsche Tiermedizinstudentin überhaupt an diese wilden Projekte dran zu kommen. Das sind auch heute so die meisten Fragen, die ich von Tiermedizinerinnen und Tiermedizinern bekomme. So, wie kann ich denn damit anfangen, wenn ich sowas machen will? Weil klar, wir haben nicht mehr viel Wildnis hier bei uns vor Ort, aber auch sonst ist es einfach sehr schwer, wenn man nicht Zoo machen möchte, irgendwie mit Wildtieren in Kontakt zu kommen. Und ich habe das damals gemacht, dass ich schon als Studentin, glaube ich, im zweiten Semester angefangen habe, so Kongresse zu besuchen. Also wo sich Wildtiermediziner, Biologen, Zoologen alle gemeinsam treffen. Es gibt verschiedene Associations, zum Beispiel die Wildlife Disease Association, die sich jedes Jahr in irgendeinem Land trifft und dort Kongresse macht über den neuesten Stand der Forschung. Und da bin ich als kleine Studentin einfach immer angedackelt gekommen und wollte mitmachen, aber ich noch nichts zu erzählen hatte. Und dort habe ich quasi dieses Netzwerk dann geschaffen, die Leute kennengelernt, den Tierarzt aus Guatemala, der ein ARA-Projekt
leitet. Das ist in Mexiko gewesen, ne? In San Cristobal.
Genau, das war das Erste und dann waren da noch ein paar mehr, genau, in San Cristobal. Warst du auch schon? Ne. Und darüber habe ich dann eigentlich diese Projekte erst kennengelernt und so wurden dann auch die Länder entschieden. Also es war nicht so, boah, ich wollte schon immer nach Guatemala oder so, sondern das kam dann durch die Kontakte und so wurden es dann auch die Tropen, aber klar, in den Tropen ist natürlich auch eine wahnsinnige Vielfalt an Tieren und Pflanzen und das ist natürlich ein toller Ort zum Forschen.
Absolut, also wenn ich jetzt zum Beispiel an deine Geschichten von Costa Rica denke und halt auch an meine Geschichten von Costa Rica denke, dann ist das schon auch, diese Biodiversität ist einfach unglaublich groß. Wahnsinn.
Ja, und wenn für du so ein halt, kleines du, Land, ne?
Genau, und wenn du abseits der Hauptstraßen bist, finde ich auch sehr interessant, weil du es halt in deinem Buch zum Beispiel beschreibst, was für ein krass anderes Land es dort auch ist. Das fand ich nämlich auch wahnsinnig schockierend. Dazu sprechen wir aber gleich nochmal. Aber interessant an der Stelle finde ich, dass wenn du offen für Neues bist und dich traust, über deine Komfortzone hinauszuwachsen, was du ja gemacht hast und da einfach nach Mexiko geflogen bist, in diesen kleinen Ort, der jetzt auf den ersten Blick vielleicht mit Tiermedizin relativ wenig zu tun hat, da ist irgendwie so ein Kongress und du kennst niemanden und setzt dich einfach irgendwie hin und fängst an, mit Leuten zu sprechen, dass sich dadurch der Pfad deines Weges quasi gezeigt hat, eröffnet hat. Voll. Und du ihn dann so gesehen halt einfach nur noch in Anführungsstrichen gehen musstest, weil diese Möglichkeiten, die sich dort für dich geschaffen haben.
Aber ich muss sagen, diese Momente gab es häufig. Also es war nicht die eine Entscheidung, sondern man muss diese Offenheit mitbringen und sich das immer wieder trauen. Also man kommt immer wieder, oder ich kam immer wieder an solche Stationen, wo das hieß, okay, willst du jetzt hier den sicheren Weg gehen und so, oder verlängerst du jetzt dein praktisches Jahr, bist nicht in Regelstudienzeit fertig und gehst ein Jahr lang komplett in Projekte überall im Dschungel. Du musst gucken, dass du dich irgendwie finanziert kriegst, das machst du irgendwie mit Kosten Logis, du gibst deine Wohnung auf, du stellst deine Sachen unter, also immer so mutig sein und diesen Schritt gehen, das eröffnet einen halt so viele Welten noch, das ist Wahnsinn.
Ja, ja. Klar, absolut, natürlich. Also das ist ja, 6 Jahre geht das Tiermedizinstudium in der Regel. Mhm. Und es ist erstens kein günstiges, es ist zweitens ein wahnsinnig anstrengendes. Denn wenn man jetzt Humanmedizin studiert, dann hast du einen Körper, 2 Geschlechter. So im Groben, jeder Arzt wird jetzt sagen, aber du hast doch so viel mehr, aber das ist mal so im Groben. Bei den Tieren ist es halt eben einfach so viel mehr.
Total, super mehr Organismen. Also,
ja, und die sind nicht alle gleich aufgebaut und Vögel und Rinder und Pferde, also Equi und so weiter und so fort. Ja. Und dann Elefanten, das musst du alles lernen.
Ja. Das werde ich auch oft gefragt, woher weißt du denn, wie du dann einen Bullenhai untersuchen musst oder was du da machst, Hanna? So, habt ihr das im Studium gelernt? Und nee, für alle, sad story, wir haben nicht gelernt, wie man Bullenhaie untersucht und ja, Besender zum Beispiel im Studium, aber da weiß man sich dann zu helfen. Also gerade in der Wildtiermedizin hast du sehr viel Improvisation. Du musst sehr spontan sein, wenn du dann vor Ort im Dschungel irgendwie dein Tier gerade auf der Plane vor dir liegen hast. Und bei Bullenhain ist es ein Beispiel so, das hatte mir die Biologin vorher auch schon erzählt, dass die eine super dicke Haut haben. Also es ist super schwer, da durchzukommen, weil wir haben halt einen kleinen Sender implantiert. Dafür mussten wir einen kleinen Cut setzen. Und das hat mich total an Meerschweinchenhaut erinnert. Also, oder Kaninchen, so. Die haben eine ganz, ganz dicke Haut auch. Das weiß man, wenn man die spritzt, impft, irgendwas machen muss. Und da wusste ich mir dann wieder zu helfen. Also beim Bullenhai habe ich dann an die Meerschweinchen gedacht. Also das ist ganz, ganz spannend, was man da für Verbindungen im Kopf immer so aufbaut.
Ja, also wenn man, also durch die Zeit und durch die Erfahrung kann man halt quasi so Brücken schlagen und dann halt quasi auf andere Tiere. Und vielleicht erkennt man halt eben auch, wie nah alles beieinander halt auch vielleicht auch ist. Also auch wenn auf dem ersten Blick der Bullenhai und das Meerschweinchen oder Hase vielleicht nicht so direkt miteinander verwandt sind, aber sie haben Ähnlichkeiten.
Genau.
Wir haben mal ganz kurz die Philippinen jetzt mal angesprochen. Das ist dein erstes, das Jahr, was du dort verbracht hast. Was hast du da genau gemacht?
Auf den Philippinen habe ich ein Umweltbildungsprojekt mit unterstützen dürfen. Also ich wurde von der Regierung quasi entsendet. Das war mit Weltwärts.
Von der deutschen.
Genau, von der deutschen Regierung. Da gibt es so Bundesfreiwilligendienste über Weltwärts. Und das war einfach toll, weil man mit ein bisschen Eigenunterstützung, aber sehr viel Stipendium quasi dort wirklich leben durfte. Und ich hatte halt extra gezielt nach einem Umweltprojekt gesucht, weil es war damals sehr viel soziale Projekte, wo du irgendwie an Schulen unterstützen kannst und so. Und Umwelt war noch gar nicht so viel Thema. Das hat sich heute zum Glück verändert. Und so bin ich dann auf den Philippinen gelandet. Und wir haben mit zwei anderen Freiwilligen an der Uni dort gearbeitet. Und zusammen mit den Studierenden habe ich so ein Umweltbildungsprojekt aufgebaut. Da fing es wirklich an mit, wie trennt man Müll und warum ist es wichtig, die Mangroven sauber zu halten und so. Also noch relativ basic. Aber dann kam noch nach so ungefähr der Hälfte unserer Zeit dort ein ganz spannendes Projekt auf. Und zwar hat die Uni selbst ein kleines Forschungsprojekt gestartet, um ein indigenes Volk, was oben noch in den Bergen gelebt hat, relativ abseits, um die zu begleiten und quasi deren Kultur festzuhalten. Weil auch dort die Stadtflucht immer häufiger wurde. Also dass auch die jungen Leute von den Indigenen eben die Vorzüge der modernen Gesellschaft erleben wollten und in Städte gezogen sind, um dort sich auch weiterzubilden. Und das Wissen gerade aus der älteren Generation sehr verloren ging. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich mehrere Wochen und Monate mit den Indigenen dort gelebt haben. Und das war eine unheimlich prägende Zeit. Das war so berührend, so anstrengend auch, also da komplett auf dem harten Steinboden zu schlafen. Und ich weiß noch, wir haben Weihnachten dort gefeiert. Also fragt man sich so ein bisschen, wieso feiern Indigene Weihnachten? Aber gerade auf den Philippinen haben ja damals die Spanier und dann auch die Amerikaner das Christentum sehr aufgestülpt. Und deswegen hatten die beide.
Deswegen haben sie auch alle spanische Nachnamen.
Ne? Ja, total komisch, ne? Ja, absolut. Und dadurch hatten auch die Indigenen dort beides ihre Naturreligionen, aber eben auch das Christentum gefeiert. Und dann haben wir da Weihnachten mitgefeiert, aber natürlich auf eine ganz andere Art. Es wurde sehr viel Karaoke gesungen. Und es gab sehr traditionelles Essen, wie zum Beispiel Blutsuppe, aber auch Blutsuppe zum Frühstück. Also so, da wurde in dem Schweineblut was gekocht und so. Es war krass. Und natürlich musst du aus Gastfreundschaft da dran teilnehmen. Die haben uns mit aufgenommen. Das war total toll. Und so kam es, dass ich dann wirklich am ersten Weihnachtstag morgens früh zum Frühstück Blutsuppe gegessen habe. Eines meiner schlimmsten Erlebnisse. Und leider habe ich es auch nicht vertragen.
Wollte ich gerade sagen, bist du nicht sofort krank geworden?
Absolut. Ja. Sofort. Und das ist dann auch ein Erlebnis. Da oben im Nirgendwo komplett krank zu sein, auf diesem Boden zu liegen und überhaupt nicht mehr weiter zu wissen. Und dann kam halt der Medizinmann, der dann mit so Tinkturen an meinen Handgelenken sowas gemacht hat und an meinen Schläfen und so. Und das ist so verrückt, weil du musst dich dann drauf einlassen. Du fühlst dich irgendwie ausgeliefert. Aber ich habe dann irgendwann einfach da Vertrauen reingeschöpft und mir ging es halt am nächsten Tag besser, weißt du? Also das sind so Erfahrungen, die habe ich dann damals mit 18 gemacht. Das werde ich nie wieder vergessen.
Ja, yeah. What doesn't kill you makes you stronger. Und genau. Heute weiß man natürlich nicht, ob es Placebo war oder nicht, aber es hat auf jeden Fall funktioniert und es ist, du bist um eine Geschichte und eine Erfahrung reicher, die halt das Leben halt ausmachen. Also ja. In irgendeiner Art und Weise hat dich das halt später halt doch noch irgendwie bereichert und du hast irgendwas bewirkt.
Das finde ich ja sowieso, das geht dir wahrscheinlich auch so durch dieses viele Reisen und zwar nicht nur als Tourist eine fertige Reise irgendwie eine Woche, sondern wirklich in die Länder eintauchen, in die Kulturen, dass das einfach einmal hilft dir dieser Perspektivwechsel, finde ich total, die Welt anders zu sehen, mit anderen Augen, auch viel mehr Gelassenheit und viel mehr in dir selbst zu ruhen. Und auf der anderen Seite lernst du so viel von den Menschen vor Ort. Also ich finde, das macht einfach dieses Reisen und längere Zeit in anderen Ländern leben mit uns, oder?
Wie findest du absolut. Das? Absolut. Ich finde aber auch zum Beispiel der regelmäßige Kontrollverlust, der hilft unheimlich, um selbst die Ruhe zu finden. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine, dass du halt einfach im Leben entspannter mit Situationen umgehen kannst, wenn du immer mal wieder lernst, die Kontrolle zu verlieren und daraus resultierend, dass, wenn es dich nicht umbringt, weil du ja noch das weißt, was passiert ist, dass das alles nicht so schlimm ist, wie du zuerst gedacht hast, dass es ist.
Total. Und auch dich also so innerlich stärkt und du so viel mehr Vertrauen auf dich hast und viel mehr auf dich achtest. Ich finde so dieses Bewusstsein, was ich für mich habe, ist nach dem Reisen oder nach dem Unterwegssein immer viel mehr da. Also das krasseste Beispiel, ich arbeite ja viel im Dschungel und ich bin dann auch für 3 Monate im Dschungel. Und im Dschungel, im Regenwald ist einfach ein anderes Bewusstsein, was du mit dir tragen musst. Also du kannst nicht mehr viel irgendwie gucken oder auf dein Handy starren, weil kein Empfang ist, sondern du musst dich auf dein Gehör verlassen. Du kannst quasi mit deinen Ohren sehen und weißt irgendwie, oh, da hinten kommt ein Orang-Utan oder da kommt die Makakentruppe oder die Nasenaffen, weil sich das anders anfühlt. Du musst genau darauf achten, wo du deine Füße platzierst, weil da könnte eine giftige Schlange oder irgendein Tier sein und so. Und du bist ganz anders mit deiner Umwelt verbunden, als wenn ich dann zurück nach Deutschland komme. Und das merke ich dann erst wieder, dass ich eben nicht mehr völlig betäubt auf mein Smartphone starre und einfach über die rote Ampel laufe oder so. Oder also wie wenig ich von diesen Sinnen hier nutze und wie ich dann wieder so ganz bei mir bin. Aber nach so einigen Wochen und Monaten bin ich dann auch schnell wieder in dem deutschen Trott. Ne? Also ganz, ganz spannend.
Wobei, ich bin gespannt, es ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, wenn du jetzt durch Bonn oder so läufst, nach so einer Reise. Also mir geht's hier so und ich bin ganz froh, dass das hier ein bisschen wilder ist, mehr Vögel. Ich bin immer am Schauen, welcher Vogel könnte das jetzt sein? Ich habe meine Merlin-App und schaue, notiere mir die Vögel hier in rund um Hamburg. Es dauert dann immer eine Weile, nach einer Weile wird es natürlich immer weniger und die Sinne lassen nach, aber es ist schon schön, total, so ein bisschen dieses Gefühl von der Wildnis mit hierher zu nehmen.
Und hast du auch dieses nach oben gucken? Also ich merke das immer, wenn ich so mit Freunden auch in der Stadt unterwegs bin oder so, ich habe total den Blick nach oben immer, weil ich das auch gewohnt bin, weil ich da nach Tieren ausschauen muss und so. Und dann sehe ich plötzlich diese ganzen, das war auch in Hamburg immer so, die wunderschönen Fassaden und Häuser und mache die dann immer so darauf aufmerksam, boah, guck mal, das ist doch toll. Und die so, hä? Ach so, ja, krass. Also das ist mir ganz aufgefallen, so dieser Blick nach oben, wie sehr man den sucht.
Ja, absolut. Also man hat halt ein bisschen mehr, aber wie gesagt, ich verfalle dann auch immer sehr schnell in diesen Alltagstrott, in diesen deutschen Trott, wo ich halt das Gefühl dafür wieder verliere und einfach in dieser ganz normalen Umgebung wieder bin, bis ich halt dann wieder draußen im Busch bin. Und dann, aber dann braucht es halt, die Anpassung zum Busch geht schneller als die Anpassung in die Stadt.
Finde ich auch, ja.
Aber wahrscheinlich, weil man halt auch weiß, dass wenn du dich nicht direkt anpasst, halt ist ganz schnell auch vorbei. Ne? Also du bist halt im Dschungel viel unterwegs, wo halt, das wäre vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht so gerne im Dschungel bin. Erstens die Luftfeuchtigkeit, die Moskitos und diese ganzen Insekten. Ich bin ja halt eher so die großen Tiere. Ich bin ja in der Savanne, Safari, im Busch, Savanne, im Afrikanischen. Ich sehe das meiste, was passiert.
Obwohl, ich werde ja ganz häufig gefragt, so, will dich nicht alles im Dschungel töten? Und ist das nicht total gefährlich? Und das ist einfach immer so meine Antwort, nee, Also Leute, es ist gefährlicher, mit dem Rennrad in der Kölner Innenstadt oder in der Bonner Innenstadt unterwegs zu sein, als im Dschungel, wenn du dich eben an die Regeln hältst. Und das hast du ja eben auch gesagt, ne? Man weiß halt, irgendwann sich anzupassen. Man weiß, worauf man achten muss. Du weißt das, wenn du in der Savanne unterwegs bist, was du nicht machst und was du machen kannst. Und sobald du das drauf hast, ist es genauso sicher wie andere Orte. Du musst eben deine Umwelt wahrnehmen. Und ja.
Ich würde sogar sagen, es ist noch viel sicherer, weil halt viel weniger Menschen dort unterwegs sind.
Ja, good point,
also,
ja.
Das Einzige, wovor ich wirklich, wirklich wegrenne, man soll ja im Busch nicht rennen, aber wenn ich Menschen sehe, also Wilderer, dann renne ich weg.
Dann bist du weg, ja, voll. Also, und dass man eben auch versteht, dass der Mensch nicht King ist. Also, dass in der Savanne, im Dschungel andere Regeln herrschen und da hast du dich an die Tiere zu halten und an den
tropischen Sturm. Das ist, glaube ich, so eins dieser Dinge, die die Natur dir wirklich lehrt, ist die Demut ihr gegenüber. Zu wissen, dass du halt eben, obwohl wir irgendwie so aufwachsen von wegen, wir können ja alles und wir schaffen alles und so weiter, das ist ja auch alles richtig, aber es gibt halt deine Grenzen und die wird dir ganz klar aufgezeigt und das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, und das finde ich auch für mich immer eine der lehrreichsten und erfrischendsten Lektionen, die ich jedes Mal habe, wenn ich in der Natur bin. Ein schönes Beispiel dafür ist die Wetter-App. Wir Deutschen sind ja irgendwie völlig obsessed mit dieser Wetter-App, um genau zu gucken, wann welcher Regentropfen kommt und wie das Wetter ist. Versuch mal in Tropen die Wetter-App zu nutzen. Da steht jeden Tag 34 Grad und Gewitter. Ne? Ist einfach so, weil es einmal am Tag regnet in der Regenzeit. Und das dann abzugeben und einfach zu wissen, okay, nee, ich kann das nicht genau planen. Und gerade im Dschungel, wenn eben so ein tropischer Sturm aufzieht, dann musst du dich sofort in Sicherheit bringen. Weil dieser Deadfall, also alte Äste, irgendwie Buschwerk, was nicht mehr ganz fest ist. Und durch diesen Sturm, gerade vor so einem Regen, kommt halt erstmal noch so ein Windböensturm und dann fängt es an zu plättern. Wenn die runterfallen, können die dich halt erschlagen. Und das ist einfach gefährlich. Das sagen auch die Einheimischen immer, Deadfall, so das Gefährlichste. Und da musst du dich in Sicherheit bringen, da kannst du nicht noch deine coole Tour, aber ich wollte doch noch das sehen, nee, hau ab so. Und das finde ich schön, wenn man das dann wieder so realisiert, so okay, ich kann das jetzt nicht kontrollieren und dann muss ich es halt morgen wieder versuchen, aber jetzt ist die Natur dran. Und das würde ich mir manchmal so wünschen, dass alle Leute das nochmal erfahren, weil ich werde so oft so gefragt, woher kommt denn dein Ehrgeiz und deine Leidenschaft oder die Motivation dafür, dich so für den Erhalt der Natur einzusetzen. Und ich verstehe oft diese Frage nicht, weil dieser Wert der Natur und was ich da für eine Kraft rausziehe, aus Tiere beobachten, aus dort sein und auch wie ich wieder diese Abhängigkeit spüre, so ohne Natur wären wir gar nichts, ne? Also das könnte man jetzt auf Ökosystemleistung runterbrechen, aber das kann man auch auf einer emotionalen Ebene ja einfach spüren. Und ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch, der irgendwie eine Stimme in unserer Wahl, EU-Wahl oder Deutschlandwahl oder sowas hat, dass die das mal wieder erlebt haben, um sich gar nicht die Frage zu stellen, warum ist das schützenswert, sondern das erklärt sich dann, finde ich, von selbst. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Mhm. Die Frage, die sich mir immer stellt, wie können wir es schaffen, dass die Menschen mehr diesen Wert verstehen und wie sie mehr mit der Natur in Verbindung kommen, weil unsere Natur, obwohl sie in Deutschland auch sehr schön ist und Deutschland ist ein sehr abwechslungsreiches Land, aber du kommst halt mit der Natur, von der wir jetzt tatsächlich sprechen, nicht so in Berührung. Mhm. Wenn du so durch unseren Wald läufst, von denen wenige noch Mischwälder sind, natürliche Wälder sind, außer der ein oder andere Nationalpark, den wir haben, und du auch nicht weißt, oh, schau mal, das ist ein Specht und schau mal, wie der sich anhört und schau dir mal bitte den Reiher an und schau dir mal bitte den Storch an. Und übrigens, dieser Storch, der ist gerade migriert, der kommt jetzt gerade nur für eine kurze Zeit hin. Das wissen die Leute ja nicht, wie besonders das ist. Mhm. Wie können wir es denn schaffen, dass mehr Leute das verstehen und die Fragilität unseres Ökosystems halt wahrnehmen?
Total. Und eben diesen Wert, genau. Also für mich ist dieses Stichwort Demut, was du eben gesagt hast, eines der wichtigsten wirklich. Also dass wir alle wieder diese Demut spüren. Und ich glaube, da müssen wir wirklich mit unseren Kindern anfangen. Kinder, Jugendliche, Schulkinder, über Wildnispädagogik wieder in die Wälder gehen, auch hier in Deutschland. Genau sich diese Fragen stellen, was piept denn da gerade? Ist das wirklich ein Specht oder ist das ein Eichelherr? Und diese Faszination, diese Begeisterung, die Kinder ja in sich tragen, das ist ja das Tolle, das ist ja natürlich da, dass wir die noch einfangen und mitnehmen und eben nicht nur auf TikTok stattfinden lassen. TikTok gehört dazu, das will ich gar nicht schlecht reden, aber wir müssen sie auch wieder rausholen in die Wälder. Und ich finde, da hat auch jedes Elternteil eine Verantwortung. Das kann man nicht nur auf Schule und LehrerInnen oder sowas abwälzen, sondern da sind wir alle oder eben alle Eltern für verantwortlich. Und das würde ich mir so wünschen, dass wir das wieder mehr spüren und mehr für natürlich nehmen, ja.
Hm. Ja, wir haben hier, nicht weit von hier haben wir einen Waldkindergarten. Ich bin ja jetzt seit kurzem Vater und seit kurzem interessiere ich mich für diese Themen. Das ist ja auch so eine Sache, die, wenn du halt eben keine Kinder hast, dann, dann ne, warum auch? Also hast du halt andere Prioritäten. Aber seitdem ich jetzt halt eben bin und gesehen habe, warte ich nur auf den Tag, hab noch ein bisschen Zeit natürlich und ich freue mich auch, dass die Zeit auch lange noch warten kann und muss. Aber da soll mein Kind hingehen, in den Waldkindergarten, den ganzen Tag draußen im Wald, im Dreck, Vögel, Kälte, Wärme, alles erleben. Diese ganzen, statt irgendwo in einem Raum eingesperrt zu werden, wo wenn, no judgment, also macht nicht, ist nicht jeder so, aber wenn halt irgendwie jemand keinen Bock hat zu lehren oder zu was zu zeigen, der Fernseher angemacht wird oder sonst irgendwas, das ist meine große Hoffnung und dass sie dadurch halt eben Kontakt oder eine bessere Verbindung zu ihrer Umwelt halt eben hat.
Absolut. Ich sehe schon, wenn da Volontäre gesucht werden, du bist der erste Vater, der da mit am Start ist und dann.
Absolut. Ich zeig ihnen den Wald, ich zeig ihnen die Welt. Also das ist also ganz wichtig. Was darf ich fragen, und dann sprechen wir gleich auch nochmal so über Madagaskar und Borneo und so weiter, welche Rolle du Zoos da siehst in der Erziehung von Kindern? Weil das ist ja eigentlich immer so ein Thema, was ja sehr, sehr kontrovers mittlerweile besprochen wird.
Zu Recht,
und, ja. Ich bin da ehrlich gesagt auch immer so im Zwiespalt. Zoos haben in meiner Welt, in meiner Erziehung eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Mhm. Und in meinem Erwachsenenleben spielen sie halt eben eine sehr, sehr kleine, geringe bis gar keine Rolle. Und ich sehe das mittlerweile halt auch eben ein bisschen differenzierter als damals. Mhm. Was deine Meinung dazu ist?
Boah, total schwierig. Also ich finde, es gibt da wirklich keine pauschale Meinung zu. Ich kann nicht sagen, ich finde Zoos gut oder ich finde Zoos nur schlecht. Kann ich beides wirklich nicht behaupten. Da bist du ja jetzt eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wenn du das gerade so erzählst, weil jetzt in deinem Erwachsenenleben warst du in all diesen Ländern. Du hast erzählt, du warst ganz viel in Afrika und hast die ganzen Tiere eben in der Wildnis gesehen, in ihrem natürlichen Lebensraum. Das ist das größte Geschenk, finde ich, der Welt, das erleben zu dürfen. Das ist so ein Schatz, eine Elefantenherde an einem Wasserloch zu beobachten. Wow, so da gibt's natürlich keine Worte zu und das kann dir ein Zoo niemals geben. Trotzdem haben natürlich nicht alle diese Privilegien und diese Möglichkeiten und ich spüre das gerade bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe ja auch viel an Schulen gearbeitet, viel Vorträge gemacht, auch an Grundschulen schon und wenn die mir von dem Zoobesuch und dem Tiger erzählen, was sie da erlebt haben, was der gemacht haben, die konnten sich genau an alles erinnern. Ich merke schon, dass das was mit denen macht und dass das was anderes ist, als die Naturdoku zu gucken. Und das rechtfertigt nicht, einen Tiger einzusperren und den nicht in der Wildnis leben zu lassen. Aber zum Glück sind ja in den wissenschaftlich geführten Zoos, in den guten geführten Zoos, sind ja natürlich alles keine Wildfänge mehr. Ne? Das ist ja gar nicht mehr erlaubt vom Zooverband. Und die sind schon im Zoo geboren. Und gerade bei Raubkatzen weiß man, also ich habe natürlich auf der tiermedizinischen Seite gearbeitet und habe mich damit beschäftigt, ob die Tiere gesund sind, also gesund von verschiedenen Parametern, was man eben weiß. Ne? Fressen die, wollen die sich fortpflanzen, was machen die so den ganzen Tag? Und gerade bei Raubkatzen ist es ja wirklich so, das weißt du aus der Wildnis auch, so ein Löwe würde sich nie 1 Zentimeter mehr bewegen, als er muss. Ne? Also wenn er genug zu fressen hat, wenn er ein Weibchen in der Nähe hat und wenn er irgendwie ein schattiges Plätzchen hat, dann ist er total happy da und hat überhaupt nicht das Bedürfnis zu rennen, zu jagen, dieses ganze Energieaufwand. Das sind Energiesparer, das sind Großkatzen halt einfach. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass es so einem Löwen, der super gut betreut wird im Zoo, total schlecht geht. So, weißt du? Das ist einfach aus medizinischer Sicht nicht nachweisbar. Ich finde es trotzdem total kontrovers. Also mein Herz blutet, wenn ich eingesperrte Tiere sehe. So, das kann ich nicht leugnen. Gerade bei den Menschenaffen und so, ne, das ist total schwierig. Und deswegen möchte ich persönlich da tatsächlich gar nicht drüber urteilen. Ich finde den Bildungsauftrag, den Zoos haben, extrem wichtig. Das ist nicht durch ein paar Infotafeln getan, sondern das ist durch ein pädagogisches Konzept, was wirklich ausgearbeitet ist, was die Kinder oder Jugendlichen oder auch gerne die Erwachsenen begleitet, was denen Biodiversität näher bringt, Artenschutz. Was bedeutet das eigentlich so, wenn diese Sachen erreicht werden? Und da gibt es ja zum Glück auch sehr viele Fortschritte heutzutage in deutschen Zoos. Nicht überall, auf keinen Fall, aber es gibt tolle Wildnispädagogik-Konzepte. Und ich finde, das macht es aus. Also das muss gegeben sein, um das überhaupt irgendwie zu rechtfertigen. Was ich auch toll finde, dass immer mehr Zoos machen, dass die eben auch zum Beispiel Haustierarten dort zeigen, ne? Also, dass die irgendwie einen Bauernhof dort haben und alte Haustierrassen zeigen und so. Und das muss ja gar nicht immer das wildeste Weit-Weg-Tier sein. Und das hoffe ich auch, dass so die Tierarten reduziert werden, dass das überhaupt nicht mehr so viel sein muss, so von überall, sondern wirklich nur so ein paar wenige. Aber da muss jeder seinen eigenen Weg mitfinden und überlegen, ob er mit seinen Kindern ins Zoo gehen möchte oder nicht oder ob man das komplett ablehnt. Hm. Ja, schwierig.
Total,
bei dir
total,
hat es sicherlich was bewegt, oder?
Ja, also wenn es keine Zoos gegeben hätte, dann wäre ich nicht, hätte ich mich nicht so sehr für wilde Tiere begeistern total. Können. Zoos sind der Grund, warum ich das mache, was ich heute mache. Ja. Ja. Aber ich bin da auch sehr, 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 sehr skeptisch. Also andererseits, ich meine Instagram-Stories, meine YouTube-Videos, eure Terra-X-Filme, David Attenboroughs Dokumentation, die werden niemals das Gefühl rüberbringen, wie wenn du halt, du hast jetzt gerade einen Tiger gesagt oder Löwe, das erste Mal in echt siehst, auch wenn es nur durch eine Scheibe oder sonst irgendwas ist. Das ist halt eben, das können wir mit unseren Medien leider nicht, weil sonst könnten wir wirklich darauf verzichten. Ja. Aber es ist einfach wahnsinnig schwer. Mir blutet heutzutage das Herz, wenn ich darüber nachdenke, ob irgendwann wird die Frage kommen, können wir ins Zoo gehen? Und ich habe noch keine Antwort dafür. Das ist so ja. Meine. Spontan würde ich sagen, nein. Aber ich habe halt eben auch das Glück, dass ich halt regelmäßig nach Botswana kann. Und auch mein Kind, obwohl sie nur 6 Monate alt ist, auch schon in Südafrika war und auch schon auf Safari war mit 6 Monaten.
Ja, Wahnsinn.
Also das ist halt einfach ein wahnsinniges Privileg. Das können nicht viele und deswegen steht es mir nicht zu, dazu zu judgen oder sonst irgendwas. So, weil es so ein schönes Thema ist, wechseln wir zu anderen schönen Themen. Weil wir haben jetzt gerade über die Philippinen gesprochen und wir haben ja nur deinen Lebenslauf nur so ansatzweise angesprochen. Wir sind jetzt schon 30 Minuten drin und du hast ja so viel erlebt. Und wir haben ja noch gar nicht so richtig dein Studium da. Also in den Philippinen hast du noch gar nicht begonnen. Während deines Studiums hast du wahnsinnig viel erlebt. Neben dem, dass du viel gelernt hast in Hannover. Das ist ja übrigens, ist Hannover nicht irgendwie die Tiermedizin-Hochburg in Dach, also im deutschsprachigen Raum, also irgendwie jeder, der Tiermedizin studiert hat oder den ich kenne, der hat in Hannover studiert.
Könnte auch sein, dass du jetzt so im Norden angesiedelt bist, aber genau so, das habe ich früher halt auch so gehört, deswegen war ich ja auch da und Hannover wird das auch sicherlich über sich behaupten, aber es gibt schon noch andere Fakultäten in Deutschland, die auch ganz groß sind, ne? Also Berlin, München, Gießen und so, aber Leipzig, aber genau, Hannover ist auf jeden Fall eine sehr, sehr bekannte große Uni.
Ja, habe ich auch schon mal dort gelebt, deswegen 6 Jahre in Hannover leben ist so. Mhm. Aber
Linden
ist
aber noch okay, oder?
Also. Ja. Aber du hast ja in der Zeit, hast du halt eben auch sehr, sehr viel Zeit nicht in Hannover verbracht, sondern du warst in Madagaskar, du warst auf Borneo, da warst du regelmäßig oder viel. Ja. Ist das so eins deiner Herzensdestinationen übrigens? Ist das so das wo du halt quasi gewachsen bist?
Genau, also ich glaube gerade deswegen, also klar, ich war häufig dort, ich habe dort intensivst Dschungel erlebt und ich habe dort so viel gelernt. Also ich hatte einen ganz tollen Wildtierarzt, mit dem ich, der so ein bisschen mein Mentor war und mit dem ich ganz, ganz viel gearbeitet habe und von dem ich so viel lernen durfte, dass das, glaube ich, für immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben wird, diese Urwaldinsel, ja.
Ja, da hast du halt viel, ne, Orangutans, also wenn ich jetzt an Borneo denke, ist es Orangutan so, das ist das Erste, du hast allerdings auch Nasenaffen die ja auch nur auf Borneo genau. gibt. Elefanten, Waldelefanten.
Ja, Waldelefanten, Borneo-Zwergelefanten sogar.
Zwergelefanten, also, genau.
Super süß.
Und du hast ein für dich wichtiges Tier, mhm. ist der Nebelparder.
Genau. genau. Und zwar sogar der Sunda-Nebelparder. Das ist noch die Unterart, die nur auf Borneo und Sumatra vorkommt. Und ich meine, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer kennt den natürlich alle. Das ist ja eine Raubkatze, die sehr selten, aber dafür wirklich außergewöhnlich und wirklich wunderschön ist. Ich weiß nicht, wenn ihr die Fellzeichnung euch mal anguckt, das ist wirklich, die soll so ein bisschen an Wolken oder Nebel erinnern. Deswegen heißt er eben Nebelparder oder auf Englisch Clouded Leopard. Eine relativ kleine Katze, die ist so kniehoch. Und hat einen ganz langen Schwanz und große Tatzen, weil die ganz viel klettern. Also die sind gar nicht mal so viel nur auf dem Boden unterwegs, sondern wirklich Meister des Kletterns auch. Und es ist eine extrem scheue Katze. Also man bekommt sie jetzt so im Dschungel auf Borneo eigentlich kaum zu Gesicht, weil die den Menschen natürlich total meidet. Aber diese Tiere haben mich komplett fasziniert. Eben weil auf Borneo es ist die größte Raubkatze, also ziemlich oben in der Nahrungskette. Aber trotzdem kriegt man nie was von ihr mit. Also das fand ich schon so faszinierend. Der lebt was in den Wäldern, was kaum erforscht ist, worüber wir so wenig wissen, aber es ist eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem. Und tatsächlich, als ich das erste Mal 2014, war das, auf Borneo war, habe ich einen Nebelparder-Forscher kennengelernt. Bester Job auch. aus Oxford. Und der hat damals schon seit 4-5 Jahren an den Tieren geforscht und hat halt damals so in echt 2-3 Tiere zu Gesicht bekommen. Also was das für eine Ausdauer ist, als Wissenschaftler wirklich jeden Tag früh morgens aufzustehen, die Lebendfallen zu kontrollieren oder Kamerafallen und so auf der Suche nach diesen Tieren und in 3 Jahren 3 Tiere zu Gesicht zu bekommen. Das ist wirklich Wahnsinn, große Frustrationstoleranz und trotzdem so ein Ehrgeiz, so ein Glauben daran. Und in der Zeit, als ich da war, hatten wir tatsächlich einen Sunda-Nebelparder gefangen, also in so einem ganz großen Käfig, wo denen nichts passiert. Also die laufen da einfach durch und dann gehen die Türen zu. Und innerhalb von 2 Stunden müssen wir an der Falle sein und die Tiere in Narkose legen, also schlafen legen, um denen dann einen GPS-Sender umzulegen. Also das war das Forschungsprojekt, das überhaupt der Lebensraum dieser Tiere oder die Lebensraumnutzung von Sunda-Nebelpardern erforscht werden würde. Weil das ist ganz wichtig, wenn man eine Tierart schützen möchte und bewahren möchte, muss man erstmal herausfinden, wie diese Tierart sich fortpflanzt, wie die sich bewegt, was die zum Überleben braucht, was die frisst. Weil natürlich muss ich erstmal alles über ein Tier wissen, bevor ich Maßnahmen zum Schutz durchführen kann. Und das war das Ziel. Die haben halt dann GPS-Halsbänder bekommen, um genau zu schauen, wo laufen die entlang, wie kommen die mit der Lebensraumveränderung klar, weil eben auch auf Borneo, vor allem auf Borneo, Malaysia, Indonesien, extrem viel Regenwald abgeholzt wird für Palmölplantagen und auch immer neue Straßen gebaut werden, um eben die ganzen LKWs von A nach B zu transportieren. Und diese Straßen zerschneiden natürlich komplett den Lebensraum der Sunda-Nebelparder, also die Regenwälder und die Palmölplantagen, die Monokulturen, die dann da kommen, da ist nichts mehr mit Biodiversität, das ist tot dort alles. Da wird mit ganz schlimmen Pestiziden gearbeitet, da gibt's kein Fressen mehr für irgendwelche Tiere. Und wir wollten eben schauen, oder der Forscher wollte schauen, und ich durfte unterstützen, wie sich diese Sunda-Nebelparder mit dem verändernden Lebensraum, wie die damit klarkommen. Und ich durfte dann eben dem Tierarzt dabei helfen, diese Narkose durchzuführen und habe da sehr, sehr viel gelernt. Und ich weiß noch, dieser Moment, als wir diese Plane mitten im Dschungel einfach ausgebreitet haben. Nichts mehr mit sterilen OP-Tisch, wie das in Hannover war, sondern einfach fast 40 Grad, extreme Lautstärke, weil überall die Zikaden ganz laut am Summen waren. Überall Mücken, total furchtbar, Blutegel auch noch. Aber das ist in dem Moment komplett egal. Du hast nur diese Plane vor dir, hast dieses wunderschöne, majestätische Tier vor dir liegen und alles fokussiert sich darauf. Ich habe nichts anderes mehr wahrgenommen. Ich war für die Vitalfunktion damals zuständig als Tiermedizinpraktikantin und musste immer gucken, geht's ihm gut, wie ist die Herzfrequenz, Atemfrequenz, habe nach Parasiten gesucht und das hat mich so beeindruckt. Da war wieder diese Demut, von der wir eben gesprochen haben, dann diese Faszination und alles geballt, was wirklich damals 2014 für mich auch so ein bisschen der Anfang von allem war, wo ich auch so gedacht habe, okay, das will ich machen. Ich möchte mich genau für diese Tiere, die so wenig Stimme, viel zu wenig Stimme haben in unserer Gesellschaft heutzutage, einsetzen. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich meinen eigenen Artenschutzverein, den ich danach gegründet habe, nach diesem Tier benannt habe. Und zwar den Nepada Wildlife e.V., benannt nach dem Nebelpader. Und nach 2014 war ich noch häufig in Borneo, habe dann auch irgendwann, war ich fertige Tierärztin und durfte die Narkosen selbst durchführen bei den Nebelpadern. Und ja, das Tier wird mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten.
Ja. Total faszinierend. Also darauf wollte ich auch hinaus. Du hast ja dann basierend darauf auch dein Verein danach genannt. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, du wirst mich gleich korrigieren, David hieß oder heißt der Forscher, von dem wir gerade gesprochen haben?
Andy tatsächlich.
Andy, okay, ja. Sorry. Aber ich finde es faszinierend, das finde ich faszinierend an dieser Forschungswelt generell, dass diese Ausdauer, die man jeden Tag mitbringt, diese Motivation für diesen einen Moment. Jahre lang. Du ziehst weg von zu Hause in diese für manche Menschen
beschwerliche
sehr, ja, Umgebung, die sehr, sehr anstrengend ist. Ja. Essen ist mehr oder weniger same, also du hast keine Abwechslung und nichts. Total. Und trotzdem stehst du jeden Tag auf,
Gehst
raus, schaust nach, ob die Falle besetzt ist, so gesehen, ob du erfolgreich warst, und jahrelang warst du es nicht, und dann halt für diesen einen Moment, einfach nur um diese Daten zu sammeln, um dieses Tier schlussendlich zu schützen, beziehungsweise ihm oder dem Tier halt eben eine zukunftsfähige Leben zu ermöglichen.
Total. Also das ist ja auch sowas, was wir, finde ich, verlieren heutzutage, so diese Widerstandsfähigkeit und diese Ausdauer. Also wir geben so viel schneller auf, und wenn was nicht funktioniert, okay, dann gehen wir halt zum nächsten oder laden die nächste App runter und versuchen es damit. Und das ist uns auch so verloren gegangen. Und gerade in der Wildtierforschung, aber auch im Wildtierfilm oder Fotografie, das sind ja auch, die Naturfilmer sind ja auch monatelang, um eben diese tollen BBC oder Terra X Aufnahmen zu bekommen.
Kannst du jetzt natürlich auch ein Lied genau. von singen? Hast du auch deine Erfahrungen mit? Ich glaube, Gambia ist dann so 3 Monate oder so?
Welches jetzt? Also in Gabun. Gabun meinst du?
Gabun, Entschuldigung, ja.
Ja, genau, Gabun, klar, da muss man ewig sein. Also auch die Forschenden, ne? Wir sind ja in Gabun, sind wir mit einer Schimpansengruppe ja unterwegs gewesen, was ja undenkbar ist. Also wie können denn Menschen an wilde Schimpansen rankommen? Und da haben wir eben mit einem Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts zusammengearbeitet, die 12 Jahre lang diese Schimpansengruppe habituiert haben, also an den Menschen gewöhnt haben. Sonst hätten wir da niemals so nah dran gekommen. Das heißt, seit 12 Jahren verfolgen die, sind die mit denen im Wald unterwegs, nähern sich Stück für Stück und versuchen irgendwie in Kontakt zu treten, damit wir irgendwann einfach nur akzeptiert sind. Nicht irgendwie Freunde oder so, darum geht's überhaupt nicht. Wir sollen auch nicht in Kontakt treten. Aber damit die eben die Verhaltensforschung an den Schimpansen machen dürfen, müssen sie ja auf einen gewissen Meter irgendwie in die Nähe kommen, um einfach Daten zu nehmen. 12 Jahre finde ich total beeindruckend.
Ja. Aber das sind halt eben 12 Jahre Arbeit, die halt eben dann auch ermöglichen, dass ihr diese Aufnahmen machen könnt, die ihr gemacht habt, um halt eben dann ein großes Publikum über diese Tiere zu informieren und halt zu sensibilisieren. Und da kommen wir dann halt wieder zum nächsten Punkt, den wir halt immer wieder, wenn wir über Wildtiere und Wildtierforschung und auch Tiermedizin halt auch eben sprechen, ist der Schutz dieser Tiere, den du ja wirklich am allerbesten erklären kannst, warum es einfach so wichtig ist. Ne? Also jetzt mal Costa Rica zum Beispiel, haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen. Ein Land, was ich auch sehr, sehr gut kenne, schon sehr oft gewesen bin. Und du in deinem Buch auch passend beschrieben hast. Und eine Sache, die mir ehrlich gesagt vorher nicht aufgefallen ist, ist, dass die Hauptstraßen immer so schön sind und dann halt die in den Hinterstraßen diese Plantagen erst anfangen und die nie an der Hauptstraße sind. Und als ich das bei dir im Buch gelesen habe, dachte ich so, jo, stimmt. Als wir da und da abgebogen sind und diese blauen Tüten, blauen Tüten, die halt um diese Bananenstauden halt immer hängen, um die zu schützen vor den Insekten. Das weiß ich, also, aber mir ist nie aufgefallen, dass wenn du zum Beispiel von San Juan nach Puerto Limón fährst, diese Hauptstraße, die ist schön. Das ist Regenwald, das ist alles grün. Und das, wenn du halt dann irgendwo da in der Mitte irgendwo abbiegst und mal so einen Weg lang fährst, dann fängen die Plantagen erst an. Die LKWs siehst du ja sowieso überall, mit Chiquita und wie sie alle heißen. Aber worauf ich hinaus wollte, genau, das ist eben so wichtig, dass man die Leute darüber sensibilisiert, Palmöl, was ja zum Beispiel in Costa Rica, auf Borneo, Sumatra, überall angebaut wird, also rund um den Äquator quasi angebaut wird, weil es halt da eben so ertragsreich ist. Wie schädlich das ist und wie viel das halt eben kaputt macht.
Und also, wie viel das eben auch mit uns zu tun hat. Also weil natürlich habe ich auch oft gehört in meinen Vorträgen oder an Schulen und so, ja okay, aber das ist, Borneo ist jetzt echt weit weg, Costa Rica ist echt weit weg, was hat das denn mit meinem Leben hier in Deutschland zu tun? Und dann kann ich immer nur sagen, alles, also extrem viel, weil wir sind so eine globalisierte Welt geworden. Wir haben mit unserem Handeln hier so starken Einfluss auf die Regenwälder, auf die Tiere, ganz woanders auf der Welt. Und da sind natürlich diese Konsumgüter ein Beispiel. Also Palmöl ist in jedem zweiten Supermarktprodukt heutzutage drin, ne?
Darf ich einmal ganz kurz unterbrechen, weil es ist, also, weil, bevor du da weitermachst, weil, wenn ich es jetzt nicht teile, dann würde man immer so meinen, dass wir so perfekt sind. Ich habe diesen Absatz in deinem Buch gelesen, während ich mir Nutella-Brot geschmiert habe.
Ja. Ich habe das auch sehr gern gegessen, ja.
Das ist einfach so krass, so. Du liest es dann und denkst so, ja, und dann schmierst du und dann irgendwann hast bei mir so, bupp, ist dieses Lichtlein angegangen, das ist so, alter, krass.
Ja. Und du weißt halt ja eben so
genau
viel,
das.
Ne?
Und, ja. Ich weiß so viel und ich kaufe absolut diese Produkte, ne? Also ich es ist mir jetzt nicht zu schade oder es ist mir nicht zu doof, das einzugestehen, weil halt auch ich bin nicht perfekt. Und deswegen kann ich von niemandem erwarten, aber das sind so diese Kleinigkeiten, womit wir halt eben schon wirklich viel erzielen können, erreichen können. Ne?
Ich habe da zum Glück eine super Lösung für dich, Bionella, auch eine super leckere Schokocreme, ist auch Palmöl drin, aber eben nachhaltig angebaut ist, weil das gibt es. Palmöl per se ist ja kein böses Öl, es ist super ertragreich, das könnten wir niemals mit Rapsöl oder Sonnenblumenöl oder sowas in der Menge produzieren. Das Problem ist nur die Art und Weise, wie es angebaut wird. Weil man kann Palmöl nachhaltig anbauen. Ich kenne diese Plantage auch, wo das zum Beispiel von Bionella, das ist Hand in Hand, von diesem Verbund quasi hergestellt wird. Und da gibt es wieder Tiere, die sich ansiedeln. Du kannst halt, du musst unterschiedliche Pflanzen. Du kannst nicht nur Monokultur Palmöl oder Ölpalmen anpflanzen, sondern du brauchst Kakao dazwischen. Du brauchst andere Stockwerke dazwischen. Du darfst keine Pestizide nur giftige nutzen, sondern natürliche Dünger und so. Und das ist möglich. Wir müssen eben den Preis dafür zahlen wollen.
Ja, ja.
Und
ja,
ich finde es wichtig, wir dürfen auch nicht all diese Probleme auf dem Einzelverbraucher, Verbraucherin abwälzen. Also es kann nicht unsere Verantwortung sein, mit jeder Kaufentscheidung, die wir fällen, damit helfen wir damit nicht und so. Das ist noch ein viel, viel größeres Ding. Das ist unsere Politik in der Verantwortung. Also mit der Wahl, mit dem Kreuzchen, was wir machen, haben wir noch viel mehr Einfluss. Ne? Also sich die Wahlprogramme angucken und wirklich auch schauen, was sie davon eigentlich umsetzen, von ihren Versprechen. Auch in der Umweltpolitik. Gerade auf EU-Ebene hat man da natürlich viel, viel mehr Einfluss. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass über 50% des in die EU importierten Palmöls aus Südostasien, hast du auch gelesen, ne? Wirklich in unserem Biosprit landen. Da kannst du so viel Nutella, genau, essen, wie du willst. Das hat viel mehr Auswirkungen, was du tankst. Und du stehst da an der Zapfsäule und denkst natürlich, ey, Bio, auf jeden Fall, ich bin umweltfreundlich, so, ich unterstütze das. Du willst ja nicht damit rechnen, dass dafür Regenwald auf Borneo abgeholzt wird, oder?
Ja. Wahnsinn. Das ist total irre. Auch etwas. Also, es gibt viele Gründe, warum man dein Buch lesen sollte. Aber das sind halt eben unter anderem auch solche Dinge, die ich wirklich neu gelernt habe in den letzten 3 Tagen, als ich es gelesen habe, weil es echt krass ist. Auch ich wusste das nicht.
Ja, verrückt. Und weißt du, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, wieso ich jetzt diesen Berufsweg eingeschlagen habe. Weil ich könnte ja auch einfach, also weil es auch ganz toll ist, als Tierärztin ausschließlich weiterhin in Forschungsprojekten arbeiten und mein Leben dem widmen. Und ich habe aber gemerkt, das ist, also Bildung ist der Schlüssel für Biodiversitätsschutz, für Veränderungen, für ein umweltfreundliches Leben. Und das ist jetzt so mein Anliegen, meine Aufgabe geworden, darüber aufzuklären. Und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger und oh Gott, du darfst nie wieder Nutella essen, darum geht's mir überhaupt nicht, sondern einfach nur diese Zusammenhänge zu erklären, diese Nahbarkeit deutlich machen und dadurch natürlich auch den Wert von Natur zu erklären. Also deswegen bin ich jetzt auch zum Fernsehen gegangen. So, mein größtes Ziel mit meinen Terra-X-Folgen ist zu zeigen, dass alles mit allem zusammenhängt. Also dass wir ohne die intakten Lebensräume, ohne die intakten Ökosysteme hier überhaupt nicht mehr genügend Essen, saubere Luft oder sauberes Trinkwasser hätten. Und dass dieses feine Netz der Biodiversität, wo alles voneinander abhängt, die kleinste Pilzart von den klimatischen Bedingungen, vom Sunder Nebelpader, das ist alles ein perfekt in sich stimmiges Ökosystem. Und wenn wir da einfach Sachen entziehen, weil Arten aussterben, weil sich die klimatischen Bedingungen so verändern, dass das anfängt zu bröckeln und nicht mehr so funktioniert. Und da finde ich, ist Fernsehen ein ganz tolles Medium. Da ist Terra X ein fantastisches Medium in Deutschland für, um einmal diese Faszination für Natur zu teilen, weil die habe ich. Ich hoffe, das glaubst du mir auch nach diesem Buch und nach unserem Gespräch.
100%.
Aber eben auch noch einen Schritt weiter zu gehen und Zusammenhänge zu erklären und dann auch hoffentlich im letzten Schritt auch zum Handeln aufzurufen.
Also es ist ein perfekter Abschluss für eine perfekte Folge. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und deswegen, also du bist seit April bist du jetzt bei Terra X genau. Aktiv. Ich glaube, du warst auf den Galapagos, Thailand und Gabun, haben wir gerade ganz kurz besprochen. Diese Folgen sind, glaube ich, schon ausgestrahlt worden. Und
die sind alle noch in der ZDF-Mediathek, ja.
Ja, ihr arbeitet fleißig an weiteren und das finde ich total klasse, weil es braucht Menschen wie dich, damit diese vielen Menschen in unserem Land halt eben darüber erfahren und einfach wissen, wie das alles miteinander verbunden ist. Und für mich ist so ein großes Beispiel, ich lebe in einem Haus, das hat ist komplett begrünt, ne? Also das Dach ist grün, cool. Die Wände sind grün, alles ist bewachsen mit Wein und Efeu und so weiter. Und seit ein paar Wochen oder seit ein paar Tagen ist das summt es und brummt es, wie verrückt. Also es ist voller Bienen.
Ach, schön.
Und das habe ich dann gestern einer Freundin erzählt, die halt auch so ein grünes Dach hat. Ich so, sag mal, ist das bei dir auch so krass? Ja, seit ein paar Tagen total irre. Und dann haben wir so gesprochen und dann war das so, ich bin vor ein paar Tagen von Salzburg nach Hamburg mit dem Auto gefahren. Und wenn ich heute diese Strecke fahre, die fahre ich immer mal wieder, dann ist mein Auto, wenn ich in Hamburg ankomme, sauber.
Das ist krass, ne?
Und dann erinnere ich mich an, genau, dann erinnere ich mich an früher, wenn ich mit meinen Großeltern so eine Tour gemacht habe, wie das Auto damals aussah. Da hast du nichts gesehen. Da musstest du halt wirklich richtig schrubben, weil voller Insekten. Und das ist halt so für mich so ein Beispiel, so, ey, wir müssen gar nicht so weit gehen, um zu sehen, wie sich die Welt verändert hat und was das für Auswirkungen hat. Total. Also fahr einmal durch Deutschland auf der Autobahn und dann siehst du, wie wenig Insekten wir mittlerweile haben, weil wir alles totgespritzt haben.
Insekten sterben, absolut, ja.
Und Insekten sind ein so wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems. In Botswana, wo ich ja Safari-Guide bin, da haben wir Keystone-Species. Das sind Elefanten, das sind Flusspferde und das sind Termiten.
Und Schlüsselarten, ne? Ja.
Genau, Schlüsselarten. Und für uns in Deutschland für Landwirtschaft allgemein, damit wir überhaupt Essen haben, sind die Bienen so unglaublich wichtig. Richtig, ohne Bienen sind wir gar nichts. Und das ist mir so krass aufgefallen. Ja. An meinem kleinen Haus hier.
Ja.
Wie außergewöhnlich das ist, dass das so summt und brummt und voller Leben ist.
Voll.
Und so wichtig, dass wir halt Entscheidungen treffen und uns informieren. Mhm. Wie wir das alles bewahren können. Und idealerweise total. Im Großen und Ganzen, damit halt eben auch wir alle noch Nebelpader. Wir werden sie nicht alle sehen, wir sollen sie auch nicht alle sehen, es sind zu wenige, sie sind viel zu scheu, aber dass wir wissen, es gibt sie und es geht ihnen gut und sie ist ein großer Bestandteil des Großen und Ganzen. Und deswegen abschließend danke. Danke
an dich. Danke euch. Und ich kann nur ein bisschen anteasern. Im Dezember kommt eine ganz tolle Terra-X-Folge aus Rumänien raus. Und das fand ich so cool. Ein europäisches Land, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und was noch so wild ist. Also da habe ich so eine tolle Wildnis erlebt, so Wahnsinnstiere. Wir müssen gar nicht weit fahren, weit gehen, um solche Orte zu erleben. Also freut euch, da kommt noch total viel. Ich fand es ein total schönes Gespräch. Ich habe selbst auch voll viel gelernt. Es war super, mit dir zu quatschen. Und ja, bleibt alle genauso interessiert und reiselustig, wie ihr seid. Bis bald.
Danke dir. Bis ganz bald. Und Danke für dein klasse Buch, das wir jetzt gar nicht so in Detail besprochen haben, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe es hier, du hast es da. Nachtschicht mit Aras. Wir haben es in den Shownotes verlinkt und alles Gute für dich.
Danke dir. Tschüss.
Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Vielen Dank an Hannah, dass sie die Zeit gehabt hat. Wir haben lange auf diesen Termin gewartet, weil sie auch unglaublich beschäftigt ist mit ihrer neuen Stelle bei Terra X. Ist sie wahnsinnig viel unterwegs, ist sehr gefragt und entsprechend hat es mich sehr gefreut, dass sie dabei war und wir darüber sprechen konnten. Nachtschicht mit Aras, so heißt ihr Buch, findet ihr in den Shownotes. Und das war's für diese Woche. Schaltet gerne im Off the Path Daily ein, denn da gibt es weiterhin tolle, spannende Folgen. Und hinterlasst super gerne eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Ich fand es ein grandioses Gespräch. Ich hoffe, ich bringe euch jede Woche einfach ein bisschen Mehrwert und auch Entertainment und füll eure Zeit mit was Interessantem und ihr lernt was dabei. Über unsere Welt und übers Reisen und nehmt Inspiration mit. Wenn das so ist, freue ich mich, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt. Für mich und uns, unser Team. Das ist ja hier ein Team-Effort, was wir hier jede Woche machen. Viele verschiedene Menschen arbeiten daran. Ist nicht eine One-Man-Show. Und genau, das war's für heute. Nächste Woche geht's freiwillig weiter. Also nicht freiwillig für dich auch oder für euch, aber auch freiwillig für unsere Gäste. Sehr spannend. Lars ist nämlich zu Gast. Bis dann.